Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen. In Bern sagt EU-Ratspräsident José Manuel Barroso, er hoffe, dass die Schweiz beim Thema Personenfreizügigkeit kein EU-Land diskriminieren werde. In Simbabwe ist Oppositionsführer Tsvangirai zum zweiten Mal festgenommen und wieder freigelassen worden. Wir fragen nach Sinn und Methode. In der Ukraine hat Regierungschefin Timoschenko ihre Mehrheit im Parlament wieder verloren. Die Fußball-Europameisterschaft wird heute Abend mit Feiern an den Austragungsorten eröffnet. Später in der Sendung: Bundesrat Samuel Schmid zur Linie von Bundesrat Samuel Schmid beim Thema SVP alt und SVP neu. Fragen zum US-Justizsystem angesichts des Verfahrens gegen die UBS und Fragen zur UBS angesichts des Verfahrens des US-Justizsystems. Schließlich eine recht alte Diskussion. Blick in die Gemeindeversammlung von Oberentfelden. Dort redet man über die Abfallgebühr. Seit 50 Jahren schon. Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Herbert Ming.
EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat in Bern 5 Mitglieder des Bundesrates zu einem offiziellen Arbeitsbesuch getroffen. Die Zusammenarbeit Schweiz-EU sei gut, sagte Barroso anschließend. Die Differenzen bei der Firmenbesteuerung seien kein schwerwiegendes Problem. Beim Thema der Personenfreizügigkeit, der bisherigen und der Erweiterung auf Bulgarien und Rumänien gab er sich zuversichtlich, aber auch zurückhaltend zu möglichen Folgen bei einem Nein in einer Volksabstimmung. Er hoffe, sagt er, eine Abstimmung respektiere die Integrität der EU und diskriminiere kein europäisches Land. Die Modalitäten der Abstimmung dazu sei Sache der Schweiz.
Nous espérons aussi, bien sûr, que ce vote respecte l'intégrité de l'Union européenne, donc qu'il ne puisse pas établir une discrimination entre États membres de l'Union européenne ou de citoyens de l'Union européenne. Et quant aux conditions concrètes, comme vous allez faire ce vote, c'est à la Suisse de décider les modalités de ce vote.
EU-Kommissionspräsident Barroso. In Simbabwe wurde Oppositionsführer Morgan Tsvangirai wieder freigelassen. Er war bei einer Wahlkampfveranstaltung zusammen mit anderen Mitgliedern seiner Partei in Polizeigewahrsam genommen worden und dies bereits zum zweiten Mal innerhalb 2 Tagen. Tsvangirai tritt am 27. Juni in einer Stichwahl gegen Präsident Mugabe an. In der Ukraine hat Regierungschefin Julia Timoschenko ihre knappe Mehrheit im Parlament verloren. 2 Abgeordnete haben sich aus dem pro-westlichen Bündnis zurückgezogen, an dem auch Präsident Viktor Juschtschenko beteiligt ist. Im Dezember wurde Timoschenko mit einer hauchdünnen Mehrheit zur Regierungschefin gewählt. Die pro-russische Opposition hatte die Wahl allerdings boykottiert. Kinder sollen sich mehr bewegen. Darum wird die Gesetzgebung zu Turnen und Sport revidiert. Der Bundesrat schlägt dabei unter anderem vor, dass künftig schon Kinder ab 5 Jahren an Jugend- und Sportkursen teilnehmen können. Ziel ist der Kampf gegen Bewegungsarmut und Übergewicht. Dann sollen die Strafen für Dopingvergehen, insbesondere für das Umfeld von Athleten, härter werden. Und Finanzhilfe soll auch von Massnahmen für fairen Sport abhängig gemacht werden. Bundesrat Schmid hielt fest, Sport sei wichtig für Gesundheit, Sozialkompetenz und Integration sowie ein Wirtschaftsfaktor. Am Tag vor Beginn der Euro 08 melden die Schweizer Austragungsorte, alles sei bereit und erste ausländische Fangruppen sind bereits eingetroffen. In den Spielstätten wird mit Festen und Konzerten die Euro eröffnet. Am Nachmittag wurden bereits verschiedene Programme für Kinder geboten. Sportminister Samuel Schmid sagte im Bundeshaus, er freue sich auf das Fest. Die Euro 08 sei eine Chance und Herausforderung für die Gastgeberländer Schweiz und Österreich. Während der Fußball-EM wird es definitiv einige Nachtflüge geben. Nachtflüge, mit denen Mannschaften und Fans in ihre Heimat zurückfliegen. Der Entscheid kommt vom Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht macht allerdings einige Auflagen. So dürfen etwa nach den Spielen maximal je 20 Flugzeuge starten. Und das auch nur bis 2 Uhr morgens. Fliegen mit der Swiss wird erneut teurer. Nach anderen großen Fluggesellschaften in Europa erhöht auch die Schweizer Airline ihre Treibstoffzuschläge und begründet dies mit den gestiegenen Preisen für Kerosin. Für Langstreckenflüge steige der Zuschlag um 11 auf 155 Franken, für Europaflüge um 3 auf 39 Franken. Erst vor zwei Wochen hatte die Swiss eine generelle Erhöhung der Flugpreise um 2,5% angekündigt, auch da begründet mit höheren Ölpreisen. Der Bundesrat ist nicht bereit, Benzin und Diesel zu verbilligen. Das schreibt die Landesregierung auf Vorstöße aus dem Parlament, vor allem aus der SVP-Fraktion. Der Bundesrat weist in seiner Antwort darauf hin, dass die Steuerbelastung der Brenn- und Treibstoffe bei uns im europäischen Vergleich eher tief sei. Die gegenwärtig hohen Treibstoffpreise weltweit seien auf Marktkräfte zurückzuführen, auf welche die Schweiz keinen Einfluss habe. Und aus klimapolitischer Sicht dringend nötig, dass die Nachfrage nach fossilen Energieträgern zurückgehe. Der Neuenburger Generalstaatsanwalt Pierre Cornu soll klären, wie die umstrittene Aktenvernichtung bei der Atomschmuggelaffäre der Gebrüder Tinner an die Öffentlichkeit gelangte. Der Bundesrat hat ihn zum außerordentlichen Staatsanwalt ernannt. Da auch Mitarbeiter des Bundes das Amtsgeheimnis verletzt haben könnten, wird der Fall nicht direkt von der Bundesanwaltschaft untersucht. Cornu hatte bereits die Untersuchungen im Fall Blocher-Roschacher geführt. Im Tessin müssen Polizisten auf Patrouille in Zukunft eine kugelsichere Weste tragen. Es handelt sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es von Seiten der Polizei. Nachdem im Drogenmilieu vermehrt Kontrollen durchgeführt würden, sei dort eine gewisse Nervosität spürbar und es sei angebracht, dass sich die Polizei vorsichtig verhalte. Die Maßnahme dürfte auch eine Reaktion sein auf einen Vorfall dieser Woche. Ein junger Drogenhändler hatte zwei Polizisten leicht verletzt, als sie eine Kontrolle durchführten. Am Flughafen Zürich hat es am Morgen gebrannt. Ein Teil des Terminals B sei wegen massiver Rauchentwicklung geräumt und vorübergehend gesperrt worden, teilte die Zürcher Kantonspolizei mit. Verletzt wurde niemand, der Brand war rasch gelöscht. Das Feuer war im Lager eines Restaurants im Untergeschoss ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Franken geschätzt. Die Ursache dürfte menschliches Versagen sein. Tennis. Am Turnier Roland Garros in Paris steht der Spanier Rafael Nadal zum vierten Mal im Finale. Er gewann im Halbfinale gegen den Serben Novak Djokovic in drei Sätzen, 6-4, 6-2 und 7-6. Im zweiten Halbfinale zwischen Roger Federer und dem Franzosen Gael Monfils hat Federer den ersten und dann Monfils den zweiten Satz gewonnen. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist innerhalb eines Monats überraschend stark gestiegen, von 5 auf 5,5%. Es ist der stärkste Anstieg seit 22 Jahren. In der Folge gaben die Aktienmärkte nach, der Dollarkurs fiel weiter.
Wir sind in einem Prozess. Samuel Schmid redet Ende Woche über den politischen Rutsch, den er Anfangswoche losgetreten hat. Widerstand ist zwecklos, wenn Schweizer Firmen wie jetzt die UBS mit der US-Justiz in Konflikt geraten, Erläuterungen von Anwälten mit US-Erfahrung und Fragen zu den Folgen dieses Verfahrens für die UBS und den Finanzplatz Schweiz. Nahrung für Wählerstimmen. Robert Mugabe will Hilfsgüter selber verteilen. Diese Art Provokation bewährt sich, speziell vor Wahlen. Klima wird zum Thema. Zwar reden in den USA alle von Kandidaten, der Senat aber redet vom Wetter. Abfall bleibt ein Thema. Oberentfelden entscheidet über Sackgebühren. Zum 10. Mal. Blick in die Gemeindeversammlung. Und Umwelt ist ein Thema. China hat vor Olympia das Blaue vom Himmel versprochen und einiges davon gehalten. Echo der Zeit. Mit einem unvermittelten Paukenschlag hat Samuel Schmid anfangs Woche die politische Landschaft in der Schweiz in Aufregung versetzt. Er kehrte der SVP den Rücken und kündigte die Gründung einer neuen liberalen Partei an. Seither verstärken sich die Spaltungstendenzen innerhalb der SVP. Die wählerstärkste Partei ist verunsichert. Sie hinterfragt sogar die Rolle ihres Übervaters Christoph Blocher. Samuel Schmid hat heute Nachmittag ausführlich über seinen Schritt gesprochen. Pascal Krauthammer.
Schluss, Ende, aus, verkündete vor vier Tagen Bundesrat Samuel Schmid und gab damals ohne nähere Erklärung seinen Bruch mit der SVP Schweiz bekannt. Die Abkehr Schmids von der Mutterpartei kam für viele weniger überraschend als vielmehr 10 Jahre zu spät. Der Zeitpunkt eines Abschieds sei früher aber noch nicht reif gewesen, erklärte sich Schmid heute.
Wenn solches vor 10 Jahren sich ereignet hätte, dann hätten Sie mich mit einem gewissen Recht gefragt, Weshalb versuchen Sie es nicht zuerst anders?
Über all die Jahre will Schmid versucht haben, gegen den Zürcher Kurs von Christoph Blocher zu steuern. Der Versuch sei gescheitert, deshalb habe er beschlossen, der SVP den Rücken zu kehren. Das sei kein einfacher Entscheid gewesen.
Sie dürfen davon ausgehen, dass ein solcher Schritt bei mir nach über 40-jähriger Zugehörigkeit zu dieser Partei nicht einfach ist. Aber letztlich haben Sie auch eine Loyalität Ihrer eigenen Überzeugung gegenüber und Sie sind gezwungen, dass Sie entsprechend konsequent sind.
Mit dem Echo seines Bekenntnisses zu den abtrünnigen Bernern und den verstoßenen Bündnern zeigte sich Samuel Schmid zufrieden. Die Diskussion innerhalb der SVP über deren Stil und die Rolle von Altbundesrat Blocher nimmt Schmid zur Kenntnis. Auf die Frage, ob er eventuell, wenn die SVP ihren Kurs ändere, doch noch in der SVP bleibe, sagte Schmid:
Ich bin bereit zuzuhören. Aber ich bin nicht bereit, immer wieder Konzessionen in eine Richtung zu machen.
Dass er und Evelyn Widmer-Schlumpf als Abtrünnige und Vertreter einer kleinen politischen Bewegung im Bundesrat sitzen, ist für Samuel Schmid kein Problem. Dies widerspreche keineswegs der Verfassung, sagte Schmid und präzisierte seine Vorstellung von Konkordanz.
Wenn man unter Konkordanz einfach die repräsentative, spiegelbildliche Wiedergabe der Kräfteverhältnisse sieht, dann ist das nur ein Aspekt der Konkordanz. Konkordanz ist auch ein Bekenntnis zu einer Kultur.
Von dieser Kultur, so präzisiert Schmid im Interview mit Radio Deres, habe sich die SVP inzwischen entfernt, weshalb sie auch keine Koalition mehr eingehen könne.
Diese Koalition hat ja auch gefehlt am 12. Dezember. Sie hat wahrscheinlich auch gefehlt aus Sicht der SVP am letzten Wochenende. Ich habe mal von einer Untersuchung gelesen, die sagt, dass man zwar mehr Sitze habe, aber nicht unbedingt gleich viel Einfluss.
Vor diesem Hintergrund gibt Schmid seiner Überzeugung Ausdruck, dass es eine neue liberale Partei geben könne und diese auch ihren Platz in der politischen Landschaft finden werde.
Es geht darum, die politischen Ziele auch mehrheitsfähig zu machen und sie durchzubringen. Und jetzt ist das so in unseren Verhältnissen in der Schweiz und ich finde das gar nicht so falsch, dass sie immer Koalitionen brauchen. Sie brauchen einen Partner.
Die neue liberale Partei könne ein solcher Partner sein, sagt Samuel Schmid, der Bundesrat, der wohl bald kein oder eben ein neues Parteibüchlein haben wird.
Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer. Die UBS kämpft nicht nur mit den milliardenteuren Folgen der Hypothekenkrise, sie ist auch in heikle Rechtsfälle verwickelt. Zudem steht sie auch indirekt unter Druck durch ein Verfahren nicht gegen sie, sondern gegen einen ehemaligen UBS-Angestellten in Florida. Der soll reichen Amerikanern geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Je nachdem, was dieser Mann aussagt, je nachdem, was dieser Ex-Banker aussagt, könnte das Verfahren Folgen für die UBS haben und eventuell nicht nur für sie. Wir kommen gleich darauf zurück. Um Schlimmeres zu verhindern, kooperiert die UBS laut eigenen Angaben mit den Behörden in Florida. Kenner des amerikanischen Justizsystems erstaunt das überhaupt nicht. Zuerst der Beitrag von Beat Soltermann, wenn die US-Justizmühlen einmal mahlen.
Rechtsanwalt John Scriven kommt dann zum Einsatz, wenn ein Unternehmen besonders große Probleme hat, wie vor einiger Zeit die ABB, die sich in den USA mit Asbestklagen konfrontiert sah, oder wie das Chemieunternehmen Dow Chemical, das wegen Problemen mit Brustimplantaten ins Visier der US-Behörden kam. Beide Fälle wurden geregelt mit einem millionenschweren Vergleich, typisch USA. Mit dem UBS-Fall hat John Scriven zwar nichts zu tun, aber er kann nachvollziehen, in welcher Situation sich die Großbank derzeit befindet.
Man ist sofort unter Druck. Man muss im Prinzip entweder vor einer Grand Jury gehen oder sehr kooperativ mit den Behörden sein.
So tun als ob reicht also in den USA nicht, Widerstand ist zwecklos, da eine Firma vor einer Grand Jury, also einem geschworenen Gericht, selten eine Chance hat. In einem solchen Moment spiele es auch keine Rolle, ob ein Unternehmen zu Recht oder zu Unrecht ins Visier der US-Justiz geraten sei, ergänzt Rechtsanwalt und Professor Felix Dasser, der bei der Zürcher Anwaltskanzlei Homburger für den Bereich Wirtschaftskriminalität zuständig ist.
Die sind es gewohnt, dass dann die entsprechenden betroffenen Unternehmen mit ihnen kooperieren. Und wenn dann mal ein Unternehmen nicht kooperiert, dann spüren diese Unternehmen die ganze Härte des Gesetzes mit aller Konsequenz und das auf einem sehr hohen juristischen Niveau. Sprich, es tut dann weh.
Das Beharren auf dem Bankgeheimnis oder dem Datenschutz bringe meistens wenig. Und oft sind die US-Behörden nicht einmal bereit, die offizielle Rechtshilfe abzuwarten. Aber auch wer kooperiert, hat's nicht einfach, weiß John Scriven, Konsulent bei Homburger, aufgrund langjähriger Berufserfahrung.
Sie gehen sofort im Angriff. Und es ist ein ganz unangenehmes Gefühl, mit diesen Leuten zu sprechen, weil im Prinzip ist man als ein Kriminell behandelt.
Dies hat mit dem US-Justizsystem zu tun. Es funktioniert anders als in Europa. Die Gesetze werden rigider durchgesetzt, zuständig sind die Anwälte des Justizministeriums, oft Berufseinsteiger, aber sehr gut ausgebildet, motiviert und ambitioniert.
Sie suchen Probleme, dass sie können eine Karriere machen, oder? Und dann, wenn sie ein Problem finden, gehen sie sofort zur Presse, zum Fernsehen und so explodiert etwas. Und so, das ist das amerikanische Control System.
Außerdem können die US-Behörden einen Teil ihrer Abklärungen an die verdächtigten Unternehmen delegieren. Diese müssen selbst und auf eigene Kosten die relevanten Dokumente und Beweismittel für die Behörde zusammentragen. Meistens geschehe dies durch externe Spezialisten.
Es kann sehr schnell sehr viel kosten.
50, 100 oder sogar 200 Millionen Dollar. Hinzu kämen weitere Kosten für die eigentliche Verteidigungsarbeit, sagt John Scriven.
Es ist normal in so einem Fall, man sollte ein Team stellen, oder? Mit einem Teamleader. Und dann braucht man Anwälte, Schweizer Anwälte, amerikanische Anwälte. Man braucht eine Auditing-Firm und man braucht auch Public Relations-Leute, die diese Probleme kann handeln. Und vielleicht braucht man auch Leute mit politischer Erfahrung.
So auch im aktuellen Fall der UBS. Er beschäftigt den Schweizer Botschafter in Washington, den amerikanischen Botschafter in Bern, aber auch den Bundesrat und weitere Amtsstellen. Dass es die US-Behörden besonders auf Schweizer Unternehmen abgesehen haben, heute auf die UBS, früher auf Serono, Roche oder ABB, glaubt John Scriven nicht. Die US-Gesetze würden stets gleich hart durchgesetzt.
Natürlich, wir wissen nichts davon hier in der Schweiz, weil das ist für uns nicht interessant, aber zu meiner Meinung, es gibt keine Anti-Schweiz-Orientierung von den US-Behörden hier.
Es kann jeden treffen. Anwalt Felix Dasser.
Sie müssen sich heute strikt an alle Regeln halten, auch wenn heute diese Regel nicht durchgesetzt wird in der Praxis, weil Sie nicht wissen, ob nicht in 3 Jahren ein neuer Elliot Spitzer kommt, der dann eine Lawine lostritt und man ist das erste Opfer dieser Lawine.
Dass dies im Alltag schwieriger ist als in der Theorie, zeigen jene Schweizer Unternehmen, die in die Mühlen der US-Justiz geraten sind. Und es dürften weitere folgen.
Schweizer Firmen und das amerikanische Justizsystem. Was heißt das alles? Der Autor dieses Beitrags steht jetzt bei mir im Studio, Beat Soltermann. Sie schildern die amerikanische Justiz ungefähr nach dem Motto: Du hast keine Chance, jetzt nutzen sie. Da, so ungefähr klingt das für mich, wenn ich höre, wie Sie das amerikanische Justizsystem hier charakterisieren. Das ist sehr hart, das klingt sehr hart.
Ja, aber es ist so, es ist halt eine andere Mentalität, die dort drüben herrscht. Und es erschreckt auch viele Schweizer Unternehmen, die zum ersten Mal mit den US-Justizbehörden zu tun haben.
Die UBS werde jetzt Kundendaten herausrücken, behauptet die New York Times heute. Das wäre ja ein sehr, sehr spektakulärer Schritt, wenn da einfach Namenslisten herausgegeben würden oder andere Daten. Wird sie das wirklich tun?
Nein, sie wird das nicht tun, sagt die UBS. Und sie sagt es etwas verklausuliert und indirekt. Sie sagt, sie würde sich an die schweizerischen und an die amerikanischen Gesetze halten. Und dieses Geld, das da zur Debatte steht, das untersteht dem Schweizer Bankgeheimnis. Und das heißt, wenn man das Schweizer Recht nicht verletzen will, dann muss man sich auch an dieses Bankgeheimnis halten. Das heißt wiederum, dass diese Daten höchstens herausgegeben werden können, wenn ein Rechtshilfeverfahren eingeleitet würde von Seiten USA und auch dann nur, wenn zum Beispiel Steuerbetrug vorliegen würde oder irgendetwas anderes, was nicht unter das Bankgeheimnis fällt.
Und trotzdem, das Verfahren läuft und trotzdem entsteht mit derartigen Verfahren ein Schaden.
Ja, es kommt ein wenig darauf an, ob es sich bei diesem ganzen Fall um einen Einzelfall handelt, um einen Fall Birkenfeld, wie dieser UBS-Angestellte oder ehemalige UBS-Angestellte heißt. Dann wäre es vermutlich nicht ganz so schlimm, dann ist es einfach halt ein Mitarbeiter, der sich nicht an die Regeln gehalten hat. Aber wenn es sich herausstellt, dass das Ganze systematisch betrieben worden ist, also wenn aus dem Fall Birkenfeld ein Fall UBS würde, dann wäre das sicher viel schwieriger und gravierender für die UBS. Aber man muss auch sagen, dass beide Seiten, sowohl die Strafverfolgungsbehörden in den USA wie auch die UBS selbst, sehr mauern. Es gibt sehr wenig Informationen, es gibt aber sehr viele Gerüchte und auch Meldungen in verschiedenen Medien. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein, bis man wirklich weiß, was jetzt genau dort unten auch verhandelt wird.
Sie sagen, es komme noch darauf an, ob es nur ein Einzelfall, der Fall eines einzelnen Mitarbeiters oder ein Fall eines quasi so angelegten Systems innerhalb der UBS sei. Aber so oder so, was immer es ist, wenn ich jetzt in Kalifornien sitze und ein paar Dutzend Millionen diskret anlegen will, dann frage ich mich doch in beiden Fällen, einfach weil das Verfahren schon angefangen hat, will ich wirklich noch in eine Schweizer Bank?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Superreiche in den USA jetzt etwas nervöser sind als sonst. Diese Medienberichte, die sind sicher nicht förderlich für das Geschäft der UBS, das ja auf Vertrauen, auf Diskretion beruht, vor allem im Vermögensverwaltungsgeschäft und vor allem eben bei diesen Superreichen, die auch eher mal bereit sind, ihr Geld abzuziehen zu einer anderen Bank, vielleicht irgendwohin, wo das Bankgeheimnis sicherer ist oder wo sie denken, dass das Bankgeheimnis sicherer ist, zum Beispiel in Singapur oder so. Aber ich denke auch hier, ist es zu früh, um da irgendwelche Quantifikationen vorzunehmen.
Aber das Thema ist halt immer wieder das Bankgeheimnis oder das Bankkundengeheimnis, wie immer man es nennen will, der Finanzplatz Schweiz und seine Regeln, und der wird ja auch von der EU immer wieder kritisiert. Wenn man das jetzt alles hört, gibt das auch in dieser Diskussion wieder zusätzliche Munition, also für die EU.
Ich denke, dass man die beiden Fälle, also ich meine jetzt diesen Florida-Fall und auch die ganzen Diskussionen ums Bankgeheimnis von Seiten EU nicht eins zu eins genau direkt vergleichen kann miteinander. Aber es geht natürlich im weitesten Sinne bei beiden Situationen um das Bankgeheimnis. Und es geht in beiden Fällen darum, dass Staaten erpichter sind als früher vielleicht darauf, dass sie ihr Steuersubstrat auch wirklich behalten können, dass das nicht abfließt in die Schweiz oder sonst irgendwohin. Und beide Sachen zeigen sicher, und vor allem jetzt auch dieser Fall in den USA zeigt, dass das Bankgeheimnis sicher uns noch länger beschäftigen wird und sicher nicht schnell vom Tisch sein wird.
Hintergrundeinschätzungen von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Simbabwes Präsident Robert Mugabe verschärft sein Vorgehen. Heute wurde sein Herausforderer Morgan Tsvangirai erneut von der Polizei festgehalten, als er auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung war. Über internationale Hilfswerke ließ Mugabe ein Arbeitsverbot verhängen. US- und britische Diplomaten wurden festgenommen und bedroht. Was will Mugabe mit all dem erreichen? Die Einschätzung von Afrika-Korrespondent Rudi Kühn.
Mugabes Schergen schlagen weiter zu. Erneut nahmen sie Oppositionsführer Tsvangirai fest. Dessen Parteiaktivisten ergeht es weit schlimmer. Über 50 von ihnen sind nach Angaben der Bewegung für demokratischen Wandel, MDC, in den letzten 2 Monaten getötet worden. Und Mugabes Folterknechte schüchtern systematisch MDC-Wähler ein. Soldaten und Milizen zerstörten Hab und Gut der Leute, berichtete heute der simbabwische Anwalt Tino Bere im südafrikanischen Radio. Sie schlügen sie zusammen, folterten sie und brächten sie dann schwer verletzt auf die Polizeistationen. Da würden sie angeklagt, dem Richter vorgeführt und verurteilt. Mugabes Absicht ist klar. Der Terror gegen MDC-Wähler soll Tsvangirais Unterstützung verkleinern. Dieser hatte den ersten Wahlgang der Präsidentenwahl Ende März gewonnen. Internationale Zeugen der brutalen Staatsgewalt aber soll es möglichst wenige geben. So ließ er gestern Diplomaten seiner Erzfeinde USA und Großbritannien festnehmen und massiv bedrohen, die Opfer von Polizeiübergriffen besuchten.
They're trying to intimidate not only their own people, but now they're trying to intimidate the diplomatic corps into staying here in Harare and not going out into the countryside to see what's happening.
Die Regierung versuche, nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Diplomaten einzuschüchtern, damit diese nicht aufs Land gingen, um zu schauen, was dort passiere, sagte US-Botschafter James McKee in Simbabwe gegenüber BBC. Mit seinem unerhörten, anmaßenden Vorgehen verfolgt Mugabe eine weitere Absicht. Es soll bei seinen Getreuen seinen Status als Vorkämpfer gegen den Westen stärken. Die Staatspropaganda hämmert ja den Simbabwern ein, der Westen wolle Simbabwe wieder kolonisieren und den Leuten im eigentlichen Sinn das Land wegnehmen, das ihnen Mugabe angeblich gegeben hat. Und je vehementer der Westen reagiert und gar mit Intervention droht, desto besser funktioniert Mugabes Propagandalüge. Auch das Arbeitsverbot für die Hilfswerke dient dazu, die Zahl der Mitwisser der Gewalt gegen das Volk zu verringern. Gleichzeitig kann Mugabe damit verhindern, dass Nahrungsmittelhilfe zu MDC-Wählern gelangt. In seinem heruntergewirtschafteten Land benutzt Mugabe Nahrung als Waffe im Kampf gegen das eigene Volk.
Wadi Küng war das. Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris mit diesen weiteren Themen. Klima, ein Thema, das jetzt auch in den USA ins Zentrum rückt. Abfall, ein Thema, das in Oberentfelden schon seit 50 Jahren im Zentrum steht. Und Umwelt, ein Thema, zu dem Peking viel versprochen und viel gehalten hat. Erstaunlich viel. In den USA ist in diesen Tagen viel von Zukunft die Rede, von Hoffnung, von Barack Obama. Was der Senat in dieser Woche debattierte, war die Zukunft. Der Climate Security Act ist das ehrgeizigste Klimaschutzgesetz in der Geschichte der USA. Zwar ist es heute gescheitert, aber das Thema ist damit nicht vom Tisch. Es ist womöglich das erste Gesetz des nächsten Präsidenten und des nächsten Kongresses überhaupt. Der US-Senat hat in dieser Woche schon mal die Zukunft geprobt, meint Peter Vögele in Washington.
Alle reden von Politik, wir reden vom Wetter, sagte sich der US-Senat in dieser Woche und debattierte das ehrgeizigste Klimaschutzgesetz in der Geschichte der USA. Bis 2050 sollen die Treibhausgasemissionen um 70% gesenkt werden. Handel mit Treibhausgaszertifikaten stattfinden, nachhaltige Energien milliardenschwer gefördert werden.
This is about our children and their children. It's about the planet that we have inherited.
Es gehe um die Kinder, Enkel, um den Planeten, sagte die demokratische Senatorin Barbara Boxer, und das Gesetz fand auch Unterstützung von republikanischer Seite. Doch die notwendigen 60 von 100 Stimmen kamen nicht zusammen. 60 Stimmen, die notwendig gewesen wären, um den sogenannten Filibuster, eine Endlosdebatte zu verhindern und eine Abstimmung zu erzwingen. Hauptgrund seien die Kosten, argumentierten die Gegner. Es sei das teuerste Regierungsprogramm seit dem New Deal in den 30er Jahren zur Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise, so der republikanische Senator Conrin.
Most extensive government reorganization of the American economy since the 1930s.
Das Gesetz kam nicht durch, aber es könnte in ähnlicher Form eines der ersten Vorhaben des nächsten Präsidenten und des nächsten Kongresses werden. Barack Obama und Hillary Clinton unterstützten das Gesetz. Auch John McCain befürwortet als einer von wenigen Republikanern die gesetzliche Beschränkung von Treibhausgasen und den Handel mit Treibhausgaszertifikaten. Das vorliegende Gesetz hat er zwar abgelehnt, aber angeblich nur, weil er eine stärkere Rolle für die Nuklearenergie wünscht. Trotz des heutigen Scheiterns, die Zukunft hat in den USA bereits begonnen. In Chicago wird schon jetzt mit Treibhausgaszertifikaten am Chicago Climate Exchange gehandelt. Energieriesen aus den USA, 9 brasilianische Unternehmen und erstaunlicherweise auch Firmen aus Indien und China beteiligen sich am Handel. Sie verpflichten sich, ihre Emissionen bis 2010 um 6% zu senken, ein bescheidenes Ziel, aber ein Probelauf dieser Unternehmen für die Zukunft, sagt Rafael Marquez, Vizepräsident des Chicago Climate Exchange.
9 Brazilian companies, they have taken on a reduction commitment as well. We have the largest utility in Australia as a member of the exchange. We have members in India, members in China.
Die für amerikanische Verhältnisse albtraumartig hohen Benzinpreise haben das Volk der Autofahrer aufgerüttelt. Die kleine Firma Coscata in Chicago behauptet, sie könne dank Mikroben namens Clostridia Ethanol als Treibstoff aus Abfällen wie alten Autoreifen oder Holzschnipseln herstellen, ohne in die Nahrungskette der Menschen einzugreifen. Und dies emissionsfrei. Für einen Dollar pro Gallone, für einen Dollar pro 3,8 Liter, sagt Vizepräsident Wes Bolson. Ein Millionengeschäft, hoffen die Coscata-Leute.
I can see the conversion of synthesis gas into ethanol today at rates which we need to see to make ethanol for less than $1 per gallon.
Was in Amerika geschieht, ist eindrücklich und rührend zugleich. Eindrücklich, weil beispielsweise im Chicagoer Merchandise Mart, einem der größten Messegebäude für Aussteller aus den 20er Jahren, enorme Anstrengungen zur Verbesserung der Energiebilanz unternommen werden und die Betreiber ausgezeichnet wurden. Rührend, weil erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Thermostate an den Heizkörpern des Merchandise Mart angebracht wurden. In den USA existiere ein 350 Milliarden Dollar Markt zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fabriken und Gebäuden, sagt John Kasten, der mit seiner Firma auf diesem Gebiet tätig ist.
We've identified about a 200,000 megawatt opportunity in the US, which would take about $350 billion to fully deploy.
Noch immer wird in den USA die Hälfte der elektrischen Energie aus Kohle gewonnen, doch im Umweltbusiness ist man zuversichtlich. Die vorherrschende Stimmung bringt John Kasten mit einem Churchill-Zitat auf den Punkt. Man könne immer darauf zählen, dass die Amerikaner das Richtige täten, aber erst nachdem sie alle anderen Optionen ausprobiert hätten.
Churchill said that you can always count on Americans to do the right thing, but only after they've exhausted all other alternatives.
8 Jahre haben die USA unter George W. Bush verloren.
Peter Vögerli in Washington. Sackgebühr. Das war über Jahre ein Thema, mit dem man Schweizer und Schweizerinnen zu Zehntausenden auf die Palme bringen konnte. Hochemotional. Mittlerweile haben dennoch praktisch alle Deutsch-Schweizer Gemeinden Gebühren für Kehrichtsäcke eingeführt. Fast alle. Eine Aargauer Gemeinde Oberentfelden wehrt sich standhaft gegen jegliche Abfallgebühr. Seit 50 Jahren. Gestern Abend wurde dort zum 10. Mal darüber abgestimmt. Maurice Velati hat sich das angesehen. Im Schulhaus Oberentfelden.
Die Aula platzt aus allen Nähten. Es braucht zusätzliche Stühle. So viele Leute waren schon lange nicht mehr an einer Gemeindeversammlung. Oberentfelden entscheidet über den Abfall einmal mehr. Wenn man mit den Menschen spricht, welche in den Saal strömen, merkt man, die Meinungen sind längst gemacht.
Wir müssen die Kirchgebühr einführen, weil wir sonst den umliegenden Gemeinden den Kirch verbrennen und das auch noch zahlen mit den Steuern.
Dann lernt man den Gehörden mal trennen und dann fällt für den Einzelnen gar nicht viel an.
Aber auch die Gegner haben ihre Argumente längst bereit.
Wo verschwindet der Abfall? In Schmine, im Waldus.
Ich bin ein 2-Personen-Haushalt. Das macht auch weniger finanziell aus. Aber eine Familie, sagen wir 3-4 Kinder, können mehr Abfall produzieren.
Oberentfelden produziert so viel Abfall wie niemand sonst weit herum. Etwa 300 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Die Nachbargemeinde Unterentfelden kommt auf die Hälfte, dank Sackgebühr. SVP-Gemeinderätin Vreni Fricker steht bereits im Saal, bereit zum Kampf. Für sie ist klar, die Gebühr muss her.
Wir schätzen, dass die Kehrichtmenge Grössenordnung 50% abnehmen wird. Das würde eine Einsparung von Grössenordnung 500'000 Franken bedeuten. Und dies wiederum würde 4 Steuerprozent bedeuten.
Vreni Fricker kämpft engagiert für die Gebühr. Und nicht nur sie. Und nicht erst jetzt. 1958 schon wurde die Gebühr zum ersten Mal abgelehnt. Es wird 20 Uhr, es geht los. Der Auftakt zur Versammlung klingt noch harmonisch. Akkordeonorchester Oberentfelden. So harmonisch klingt es dann aber nicht mehr lange. Vreni Fricker erklärt ihrer Gemeinde noch einmal, worum es geht. Der Bund schreibe Gebühren nach dem Verursacherprinzip vor. Der Kanton Aargau wolle die Gemeinden bis 2011 dazu zwingen. Ihr leidenschaftliches Plädoyer beeindruckt die Gegner aber kaum. Ein älterer Herr meldet sich zu Wort. Das Elende sei, dass die Deutschschweizer alles machten, was Bern befehle.
Das Elende ist einfach, dass mit dummen Deutschschweizer alles machen.
Zu Dutzenden wehren sie sich. Ältere Männer, die gegen die da oben schimpfen. Familienväter, denen das alles zu teuer wird. Die Diskussion dauert lang. Es wird 9 Uhr, es wird 10 Uhr. Befürworter beklagen den Abfalltourismus. Die Leute aus den Nachbargemeinden mit Gebühren würden ihren Dreck einfach hier abladen, sagen sie. Jüngere Frauen, Linke und Grüne. Die Diskussion dauert, die Luft wird stickig. Die Entscheidung fällt schließlich um 23 Uhr.
Wir haben Leute, die dafür gestimmt haben, sind 217. Leute, die dagegen gestimmt haben, sind 195.
Der Applaus ist verhalten, der Entscheid ist knapp, die Hälfte der Leute ist wütend. Und definitiv ist dieser Entscheid noch nicht. Es droht das Referendum. Schon zweimal wurde die Sackgebühr auf diese Weise wieder gekippt. Jetzt, wo sich der Saal langsam leert, bleibt die Frage zurück, warum nur tut sich Oberentfelden so schwer mit Abfallgebühren? Und es ist nicht nur der Reporter, der sich diese Frage stellt.
Ich gebe ehrlich zu, es ist sehr schwierig zu verstehen, weil die Zahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache. Es ist keine Besserung in Sicht. Ich bin ein bisschen ratlos, ich muss das zugeben.
Der Beitrag von Moris Velati über den Sackgebührentscheid Nummer 10 in Oberentfelden. Es ist 18.36 Uhr, bald 37 Uhr, kommt zum Dossier. Als China 2001 den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhielt, musste die Regierung das Versprechen abgeben, für grüne Spiele zu sorgen. Umweltorganisationen wiesen damals auf die massive Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden in China hin. Umweltschutz war dort bestenfalls eine schöne Idee, Wirtschaftswachstum ging immer vor. Als Peking versprach, in Sachen Umweltschutz vorwärts zu machen, nahm das deswegen kaum jemand ernst. Zu Unrecht. Aus Peking, Brigitte Zink.
Pekings dreckige Luft ist legendär. Es soll Tage geben, da sieht man vor lauter Smog den nächsten Häuserblock nicht mehr. Doch jetzt ist es anders. Besser, viel besser sogar. Pekings Luft ist rein, die Sicht überraschend klar. Überraschend auch die Auskunft bei Greenpeace China. Die Luft sei gut und immer öfters sogar ausgezeichnet, sagt Greenpeace-Kampagnenleiterin Eileen Yang. Die Verbesserungen sind tatsächlich markant, auch wenn die Luftqualität an einigen Tagen noch zu wünschen übrig lässt. Doch erfreulicherweise können wir sagen, dass die Behörden sehr viele wirksame Maßnahmen für bessere Luft ergriffen haben, sagt Eileen Yang. Die Olympischen Spiele stehen bevor und Peking hat versprochen, dass es grüne, umweltfreundliche Spiele werden sollen. So hat die Regierung für den Umweltschutz und eine bessere Infrastruktur umgerechnet 25 Milliarden Schweizer Franken investiert. 4 neue U-Bahn-Linien werden nächstens eröffnet, 40 zusätzliche Stadtbahn- und Buslinien geschaffen, die neue Busflotte soll EU-Umweltnormen entsprechen. Und? Einige Kohlekraftwerke und Fabriken, die schlimmsten Dreckschleudern in und um Peking, seien geschlossen worden, sagt die Greenpeace-Fachfrau. Einige mit Sanierungsauflagen und nur vorübergehend während der Olympischen Spiele. 190 Fabriken hingegen für immer. Peking setzt auch auf erneuerbare Energien wie Windkraft, Sonnenenergie und Photovoltaik. Die Straßenlaternen mit Solarzellenschirm fallen auf, zahlreiche Windkraftwerke prägen das Bild am Stadtrand. Wir sind außerordentlich froh, dass es der Regierung ernst ist und sie auf die richtigen Strategien setzt. Auf Energieeffizienz und auf erneuerbare Energien, um die Abhängigkeit von Kohle zu verringern. Leider werden trotzdem noch neue Kohlekraftwerke gebaut. Bis man also Chinas Energiepolitik als wirklich nachhaltig bezeichnen kann, dauert es noch sehr lange, sagt Eileen Yang. Und die Zeit drängt. Seit letztem Jahr gilt China weltweit als der größte Umweltverschmutzer und produziert sogar mehr schädliche Treibhausgase als die USA. Noch schneller wächst der motorisierte Verkehr. Auch wenn von 1000 Chinesen bloß 11 ein Auto haben, während es in der Schweiz 500 sind. Dasselbe gilt beim klimaschädigenden Kohlendioxidausstoß. Berechnet man die CO2-Emissionen pro Kopf, stehen die 1,3 Milliarden Chinesinnen und Chinesen besser da als die gut 300 Millionen Amerikaner. Und noch etwas. In China seien die westlichen Industrieländer für den CO2-Ausstoß mitverantwortlich, relativiert die Umweltexpertin. China produziere sehr viel für den Export, Konsumgüter für Supermärkte in ganz Europa und Amerika. Aber das Kohlendioxid, das bei dieser Produktion ausgestoßen werde, bleibe in China, sagt Eileen Yang, was immerhin knapp 30% des gesamten CO2-Ausstoßes ausmache. Konkret heißt dies, während wir hier von günstigen Konsumgütern profitieren, verrichtet China als Fabrik der Welt die Dreckarbeit für uns. Die am stärksten verschmutzten Städte Asiens liegen fast ausnahmslos in China. Jeder zweite Chinese atmet schlechte Luft ein, beackert vergiftete Böden oder lebt an Gewässern, die verschmutzt oder gar toxisch sind. Während prosperierende Städte wie Peking oder Shanghai grün und grüner werden, ist die Lage in Chinas Hinterhöfen dramatisch. Dies hat die Regierung nun offenbar erkannt, gibt es sogar zu und handelt. Umweltorganisationen wie Greenpeace, früher von den Behörden verhasst und verfolgt, sind heute in China akzeptiert, manchmal sogar willkommen, sagt die Greenpeace-Fachfrau. Greenpeace ist noch am Lernen, wie Umweltschutzanliegen hier am wirksamsten eingebracht werden können. Spielen wir eine konstruktive Rolle, dann hört man auf uns. Problematisch wird's dann, wenn wir zum Beispiel die Rolle Chinas bei der illegalen Abholzung von indonesischen Tropenwäldern öffentlich kritisieren. Und je weiter Greenpeace in die Provinz vorstößt, desto größer die Skepsis. Dort scheren sich korrupte Beamte einen Deut um die Umwelt. Hauptsache der Profit stimmt. Machen wir dies publik, wird die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden erst recht schwierig, sagt Yang. Greenpeace ist nicht allein mit der Beobachtung, dass die chinesische Regierung den Klimawandel als ernstes Problem anerkannt hat. Liu Yang, Firmenchef eines kleinen chinesisch-belgischen Unternehmens, das westliche Technologie für die Wiederaufbereitung von dreckigem Wasser importiert, stellt fest: Chinas Regierung unterstütze seit kurzem kleine Unternehmen, die im Umweltbereich arbeiten, indem sie diese von Steuern befreiten, sagt Liu Yang. Denn Qualitätstechnologie und Know-how im Umweltbereich werde von möglichst vielen gebraucht. Immer noch drückten sich viele Fabrikbesitzer davor, die neuen, strengeren Umweltstandards einzuhalten, und zwar chinesische und ausländische Unternehmer. Oft verlegen Unternehmer aus Europa und den USA die Produktion nach China, weil dort die Löhne tief, die Sozial- und Umweltstandards niedrig sind. Doch heute sei das Gesetz strenger und die Kontrolle effizienter geworden, sagt Liu Yang. In die Überwachung der Luft- und Wasserqualität wurde sehr viel Geld investiert. Früher konnten Umweltsünder selten eruiert werden. Mit einem teuren, ausgeklügelten Messsystem ist dies heute möglich, sagt der Umwelttechnologe. Chinas Behörden betreiben also aktiv Umweltschutz. Nicht nur, weil sie grüne Olympische Spiele versprochen haben. Es ist auch die schiere Not. Umwelt- und Wirtschaftsexperten haben nämlich vorgerechnet, dass China in 10 Jahren ein Umweltdesaster erlebt, wenn die Wirtschaft und der Rohstoffkonsum in diesem Tempo und ohne jede Rücksicht auf die Umwelt weiterwachsen. Ein Desaster, das die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelsicherheit bedrohen würde und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung und die Stabilität des Landes. Genau dies will Peking um jeden Preis vermeiden.
Brigitte Zink. Mehr über China berichtet sie morgen um 9 in der Sendung International auf DRS2 oder am Sonntagabend um 18.30 Uhr auf DRS1. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Rolf Hieringer. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.